60 Minuten Kunst. Geschichten und Geheimnisse alter und neuer Meisterwerke.
Hallo und herzlich willkommen zu 30 Minuten Kunst. Ich bin Jens Trocher und ich bin heute verabredet mit dem Generaldirektor der Albertina in Wien, Dr. Ralf Gleis. Und wir sprechen über eine Künstlerin, die vielleicht jeder irgendwie schon mal gehört hat oder sogar der jeder schon mal begegnet ist, Marina Abramović. Und ich habe mich gefragt, lieber Herr Gleis, wie schafft man es, eine Performance-Künstlerin ins Museum zu bringen?
Ja, erstmal hallo und es freut mich, dass wir heute sprechen und Sie starten gleich mit einer sehr guten Frage, denn diese beschäftigt auch Marina Abramović selbst bis heute und beantwortet sie, nämlich in ihren Anfängen waren die Aktionen vor kleinem Publikum oft kaum dokumentiert und daher weder verkäuflich noch eigentlich ausstellbar. Und es geht in der Performancekunst letztlich seither immer auch darum, eine bildliche Fixierung in unterschiedlichen Medien, auch im Film etwa, zu erlangen. Und daher sind auch die weiteren Entwicklungen und Ideen, die von Marina Abramović eingebracht wurden, zum Beispiel die Wiederaufführung von früheren Performances, sehr relevant fürs Museum. In unserer Ausstellung zeigen wir daher Videos, Fotografien, Objekte, die eben in diesen Performances genutzt wurden. Und darüber hinaus gibt es eben Reenactments, also Wiederaufführungen ihrer ikonischen Performances zu sehen.
Jetzt ist Marina Abramović eine Künstlerin von Weltruf, von Weltrang. Wie ist es Ihnen gelungen, sie nach Wien einzuladen oder hat sie sich Wien ausgesucht für ihre große Retrospektive?
Tatsächlich gibt es eine enge Beziehung von Marina Abramović zu Österreich. Sie stammt ja aus Belgrad und tatsächlich war es so, dass sie in ihren Anfängen, als auch diese Performancekunst überhaupt noch nicht etabliert war, nach einer Galerie suchte. Das war die Galerie Krinzinger, die zunächst in Innsbruck, später dann in Wien war und hat hier also wirklich auch angefangen, Kunst zu machen und in die Öffentlichkeit zu treten. Und das war ja die Zeit, in der Österreich eben durch eine besondere Happening- und Fluxusbewegung geprägt war. Da sprechen wir also in den 1960er Jahren vom Wiener Aktionismus, Günter Brus, Otto Mühl, Hermann Nitsch, Rudolf Schwarzkogler etwa. Und da gab es auch Künstlerkolleginnen wie Walli Export, die schon ganz bewusst ihren Körper eingesetzt haben in ihren Performances. Und da fühlte sich also Marina angebunden. Und als ich sie dann gefragt habe, ob wir diese Schau hier machen können, war sie gleich bereit. Mehr noch, sie wollte gerne, dass diese Tournee, die ja durch verschiedene europäische Städte ging, wie London in der Royal Academy, in Amsterdam und dann später auch in Zürich, da sollte die nun in Wien enden. Und das war durchaus von ihr bewusst gewählt. Und man hat das auch gemerkt, als sie hier zugegen war, dass sie dann zum Beispiel ganz intensive Gespräche mit Walli Export geführt hat und tatsächlich auch mit der Galeristin Krinzinger sich nochmal ausgetauscht hat, denn sie begreift das schon hier als ihren Beginn ihrer Karriere.
Eine erste Performance, über die wir sprechen wollen, ist die sogenannte Rhythm-Serie und damit erregte sie unheimliches Aufsehen, nicht nur beim Publikum, die das live gesehen haben, sondern auch international, weil sie war nicht ganz ungefährlich.
Ja, das ist diese wirkliche Stunde Null, wenn man so will, in ihrer Performancekunst. Die heißt auch Rhythm Zero. Und das war eine Performance, die damals wirklich noch mit einem relativ kleinen Publikum fast unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfand. Im Studio Mora in Neapel war das 1974. Und Abramović hat sich also dort einen ganzen Tag hingestellt, hat aber auch auf einem Tisch ausgebreitet um die 70 Objekte von der Feder bis zur geladenen Pistole. Oder besser gesagt, die war die Pistole und die Patrone einzeln dort. Es waren Rosen, es waren andere Dinge wie Rasierklingen dort hingelegt. Und die Instruktion nun an das Publikum war, ich stehe still, ihr könnt mit mir machen, was ihr wollt. Und ich übernehme für alles die Verantwortung. Und das fühlt sich an oder hört sich schon so an wie diese berühmten Sozialexperimente, die man gemacht hat. Also wenn jemand in einen Raum gelassen wird und für seine Tätigkeiten, für seine Handlungen gar keine Rechenschaft irgendwie übernehmen muss, dann wird einiges ausgelöst. Und tatsächlich ist das wirklich auch ganz bedrohlich gewesen, was sie da ausgelöst hat. Denn es gibt damals eben Fotodokumentationen über diese Performance und man sieht eben auch, sie wurde halb entkleidet. Man hat ihr mit der Rose in den Körper geritzt. Es wurden ihr wirklich auch eher Dinge angetan, als dass man irgendwie sie gut behandelt hätte. Und am Ende hat tatsächlich jemand auch diese Patrone genommen und die Pistole geladen und sie ihr an den Kopf gehalten. Also wirklich eine wirkliche Grenzüberschreitung, wenn man so will. Und erst in dem Moment, wo die Künstlerin selber wieder aktiv wird und den Blickkontakt aufnimmt und sich bewegt, wird quasi dieses ganze Szenario umgedreht und die Personen sind ganz betreten im Raum, die, die solche Handlungen ausgeführt haben, aber auch die, die einfach zugeschaut und zugelassen haben. Und daher merkt man schon, das ist sozusagen etwas, was diese Kunst von Marina Abramović ausmacht. Es ist eine wirkliche Gratwanderung, immer in der Absicht, auch Grenzen zu überschreiten, körperliche Grenzen zu überschreiten. Und vor allem auch, was man merkt, Performancekunst funktioniert ja im Zusammenhang und in einer Konstellation mit dem Publikum zusammen. Also das Publikum ist Teil dieser Kunst. Und daher ist es so, wirklich in diesen ersten anfänglichen Performances auch immer wieder zu solchen Interaktionen mit dem Publikum gekommen, wo man letztlich auch die Künstlerin vor ihrem eigenen Mut und vor ihrer eigenen Grenzenlosigkeit bewahren musste. Ja.
Da haben Sie zwei Fragen in mir aufgeworfen. Erstens, Sie haben gerade Grenzüberschreitungen angesprochen. Wissen Sie, wie ihr es danach ging? Und die zweite Frage, Sie haben das als Stunde Null so ein bisschen bezeichnet. Woher hat sie diese Inspiration oder auch diese, ja, diesen Art von Anlass gefunden, solche Performance zu entwickeln oder diese Performance zu entwickeln?
Ich denke, die Künstlerin schöpft da sehr aus sich selbst heraus und gibt etwas in die Kunst, was sie selber zur Verfügung hat. Und jeder, der sie persönlich einmal getroffen hat, wird das, glaube ich, bestätigen können. Sie hat ja so eine unglaubliche Präsenz und eine innewohnende Energie. Und sie kann eben durch diese einfache Begegnung mit dem Menschen Dinge auch auslösen. Und ich glaube, sie probiert sich in diesen Performances am Anfang sehr stark auch aus in ihrer Präsenz und sie geht auf ein Medium, das muss man auch sagen, wie eben auch hier in Österreich Vali Export oder andere Künstlerinnen das gemacht hat, was noch nicht so stark männlich dominiert war. Also wenn ich eine neue Kunst schaffen will, dann war das als Frau auch in der Performancekunst noch ein unbeschriebenes Blatt war, die noch gestaltbar war, mehr möglich. Und ich glaube, daher versucht sie eben so einen eigenen Weg in der Kunst mit ihrer eigenen Körperlichkeit, mit dem, wie sie sich selber, also ihren Körper als Instrument, als Werkzeug einsetzt, einzubringen. Und natürlich gab es da auch, wie gerade schon erwähnt, im Wiener Aktionismus und in der Fluxusbewegung, im Happening, Parallelen und Entwicklungen, die sicherlich auch beeinflussend waren und sie inspiriert haben. Aber sie hat auch, glaube ich, diese Chance gesehen, dort etwas ganz Eigenes zu kreieren und geht sehr stark von sich und ihrer Persönlichkeit aus. Am Anfang in Belgrad, sie kommt ja aus einer wirklich auch sehr kulturaffinen Familie. Die Mutter ist Museumsdirektorin, der Vater dann etwas ganz anderes, der ist halt Militär unter Tito eben in der Armee. Aber natürlich kommt sie früh mit Kunst in Berührung, sie fotografiert früh und dann kommt sie eben auch auf dieses neue Medium der Performance.
Sie haben es gerade schon angesprochen, ein paar biografische Details wollen wir noch besprechen. Sie ist 1946 in Belgrad im damaligen Jugoslawien geboren. Tito war der kommunistische Herrscher, die Eltern waren fest im System eingebunden. Der Vater hat dann die Familie verlassen und sie oder dieses Elternhaus hat sie sehr stark geprägt. Wie hat sie das geprägt?
In ihren Arbeiten wird eigentlich diese Herkunft aus Belgrad und wie sie selber immer sagt, sie sagt dann immer so generalisierend vom Balkan, eigentlich ständig behandelt. Also wir kennen viele Arbeiten bis zum heutigen Zeitpunkt, wo sie immer wieder mit dieser Identität, dieser Herkunft auch arbeitet. Und das beschäftigt sie als politischen Menschen auch sehr. Und man kann sagen, dass sie natürlich durch diese Umstände, dass sie einerseits in einer eben wirklich mit der damaligen kommunistischen Führung konform Familie aufgewachsen ist, hat sie auch Privilegien genossen. Das heißt, sie konnte auch Kunst zum Beispiel sehen und im geringen Umfang auch reisen. Und auf der anderen Seite war es aber auch so, wenn sie das aus der persönlichen Sicht beschreibt, ein ganz, ganz schwieriges Verhältnis auch mit der Mutter, die sie wenig liebevoll behandelt hat, wo keine wirkliche körperliche Nähe zugelassen wurde und wo sehr viel offensichtlich mit Zwang und Druck gearbeitet wurde in der Erziehung. Und sie hat dann immer selber gesagt, dass sie die Mutter so gesehen hat, die wollte sie quasi zu einer Art Kriegerin, zu einer taffen Frau erziehen. Und wenn man heute Marina Abramowitsch persönlich begegnet, ist das Gegenteil eigentlich der Fall. Sie ist eine sehr warmherzige, sehr offene, sehr positive Frau, die eben sehr viel Energie auch übergibt und ausstrahlt. Und sie brauchte, wie sie selber sagt, eine lange Zeit, um sich zu diesem Menschen zu entwickeln mit diesen Vorbedingungen. Daher hat das sicherlich auch Einfluss auf ihre Kunst und auf ihr Sein, wie sie quasi dort groß geworden ist.
Eine Performance, die man bei Ihnen auch sehen kann, hat auch wieder mit Ihrer Biografie zu tun und zwar mit Ihrem ehemaligen Partner Ulay. Und zwar steht sie in der Ursprungsperformance mit ihrem Partner in einem engen Türrahmen gegenüber und Besucherinnen und Besucher müssen da durch, wenn sie in den Ausstellungsraum kommen.
Ja, diese Arbeit, Imponderabilia genannt, ist eine Performance, die erstmals 1977 in Bologna, wiederum in Italien, aufgeführt wurde. Und da hatten sich also ihr damaliger Partner und Marina Abramowitsch nackt in den Eingang des Museums gestellt, sodass alle Besucherinnen und Besucher quasi sich hindurchzwängen müssen. Und man kommt unweigerlich mit dem Künstlerduo in Kontakt. Also man muss wirklich durch sie hindurch in die Kunst eintreten. Und das ist natürlich so ein partizipativer Akt im Kunsterleben, der viel mit den Besucherinnen und Besuchern macht. Und natürlich kann man viel auch da hinein interpretieren. Es ist so ein bisschen so wie die Stützen des Museums sind die Künstlerinnen und der Künstler oder die Karyatiden, wenn man so will, also Figuren, die einen beim Eingang begrüßen. Aber es ist noch viel mehr als das. Und diese Performance wurde dann auch wiederholt von den beiden oder auch von Marina mit anderen Partnern und dann später auch von anderen Performern aufgeführt. In unserer Ausstellung ist es tatsächlich so, dass diese auch wirklich in einem Reenactment dargestellt wird und regelmäßig für unsere Besucherinnen und Besucher auch nicht nur zu sehen, sondern zu erleben ist. Und ich habe am Anfang der Ausstellung da mir die Situation betrachtet und habe gemerkt, es ist bis heute so, dass das keine Selbstverständlichkeit ist für uns. Ich glaube, dass die Menschen heute sogar vielleicht noch anders als in den 70er Jahren, nach den Jahren der Pandemie, nach unseren heutigen Standards ganz unwohl wird, wenn sie eben nackte Menschen direkt berühren müssen, um irgendwie Zugang zu kriegen. Und man sieht den Leuten an oder man hört auch in Gesprächen bei Besuchergruppen, dass sie sich überlegen, gehe ich da jetzt durch, will ich mich dem aussetzen oder nicht und in welche Richtung drehe ich mich? Drehe ich mich mit dem Gesicht zum Mann oder zur Frau? Was ist mir unangenehmer? Also da werden Schamgrenzen ausgelotet, da wird eben anders als in der Videopräsenz dieser Arbeiten das nochmal wieder hervorgerufen, was eben intendiert war und was Performancekunst an sich so stark macht, nämlich dieses direkte Erlebnis. Und dass die Kunst oder das Kunstwerk in dem Moment entsteht, wo es eben aufgeführt wird. Und daher ist eben diese Wiederaufnahme so wichtig und ist auch für Marina immer wichtig, dass sie dieses Wissen weitergeben kann. Und das berührt auch ein bisschen so unsere erste Frage, wie kann man sowas ausstellen? Es gibt natürlich viele dokumentarische Möglichkeiten zu erzählen, wie war das damals, wie haben diese Performances stattgefunden, wie waren die Reaktionen, aber das eigene Erleben ist nochmal ein ganz anderer Schritt und man merkt, dass die Performance dadurch auch ein bisschen zeitlos ist, weil dieses Herangehen, was Marina Abramović zusammen mit ihrem Partner Ulay, die schon seit 1977 auch dann enger zusammengearbeitet haben, so wirklich herausgefordert hat, das ist natürlich immer wieder dieses Hinführen auf existenzielle Themen, Liebe, Schmerz, Gefahr, Todesangst und natürlich sind das Grenzerfahrungen und Befreiungsrituale, die die beiden durchgemacht haben und nicht immer dem Publikum zugemutet haben, aber wir werden Teilhaber dessen, man erlebt es selber und man merkt sehr schnell, wo man auch als Betrachter, Betrachterin an die eigenen Grenzen stößt. Und ich glaube, dieses ist eine Qualität der Performance-Kunst, die eben so einzigartig ist und die Kunst zu einem ganz besonderen und intensiven Erlebnis macht.
Ich habe besonders intensiv erlebt, indem ich mich mit der Performance The Great Wall Walk beschäftigt habe. Und zwar ist das auch wieder eine Arbeit von Marina Abramović mit ihrem Partner Ulay. Und das Ganze endete aber relativ dramatisch. Was war das für eine Performance?
Naja, die Marina Abramović lernt 1975 Ulay kennen, der ein kongenialer Partner wird. Also bis 1988 haben sie eine sehr enge Beziehung. Das sieht man dann auch immer bei ihren Performances, aber auch jenseits davon muss das wirklich so gewesen sein. Sie kleiden sich fast ähnlich, sie tragen das Haar in derselben Länge, sie versuchen wirklich zu einer Person irgendwie zu verschmelzen. Das wurde auch von Ulay selber so einmal gesagt, dass das programmatisch war, dass man das Männliche und das Weibliche hier zu einer Hermaphrodite quasi zu einem Dritten zusammenfügt. Und das war also eine sehr symbiotische Lebensgemeinschaft, Liebesbeziehung, aber eben auch künstlerische Beziehung, die viel miteinander zu tun hatte. Und nun waren viele der Werke, die dann entstanden sind, gerade so in den 70er Jahren bis 1980, wurden ja auch als solche Relation Works betitelt in der Rückschau, als Gruppe von Werken, die eben nur dann entstehen, wenn man das gemeinsam aufführt. Und dieses jetzt angesprochene Projekt, diese Great Wall Walk, hieß eigentlich ursprünglich The Lovers. Und man hat eben an zwei unterschiedlichen Punkten der chinesischen Mauern, hatten eben Ulay und Marina Abramović einen Punkt gewählt, um sich dann jeweils in einem 90-tägigen Gang auf den Weg zu machen, um sich dann am Ende zu begegnen. Nur kam es dann nicht zur Art Wiedervereinigung oder zur Hochzeit am Ende, wie vielleicht man annehmen möchte, sondern man hatte sich vorher entfremdet und hat aber die Performance quasi durchgezogen und damit auch so eine Art ritualisierten Abschluss einer langen Beziehung hier in die Performance gegossen. Und man merkt schon, dass eben viel von der eigenen Lebensrealität, von dem Leiden, Lieben und auch dem ganzen Erfahrungen, die man menschlich macht, hier einfließt. Und es ist natürlich auch eine sehr körperliche Arbeit wieder, also dieses Laufen, dieses Wandern. Und man merkt schon, dass das ist eben auch etwas, wofür Marina Abramović natürlich dann berühmt geworden ist, sind diese Long Durational Performances, also 90 Tage zu Fuß laufen und eben einige Schuhe dabei zu ruinieren und diese chinesische Mauer, die ja, wie man das so kennt, nur an einigen Teilen wirklich als Mauer und so historisch noch steht, sondern oft einfach ein Gang durch die Wildnis, muss man fast sagen, war. Und sie zieht das dann durch und am Ende trennen sie sich. Und das ist auch der Punkt, an dem natürlich die Künstlerin Marina Abramović sich dann neu erfinden musste. Also als Solokünstlerin, als nicht mehr in diesem Duo wahrgenommene Künstlerin. Und das ist sicherlich in der Gesamtheit ihrer Karriere ein ganz besonderer Moment gewesen.
Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber für mich hat gerade diese Performance auch so, Sie haben es gerade gesagt, so eine Art Ritualität. Es ist ja fast auch dieser Gang, fast eine Pilgerreise. Es ist was Spirituelles in dem Werk.
Ja, aus diesen Erleben dort, was Sie sind ja auch vorher, muss man noch dazu sagen, vielleicht um das Ganze einzuordnen, Ulay und Abramović reisen also durch die ganze Welt. Sie sind sehr lange in Indien, leben in einem Camper in Australien und sind also durchaus auch hier mit diesem asiatischen Raum und dem dort vorherrschenden Religionen vertraut. Also man ist durchaus auch eben spirituell verbunden oder fühlt sich da spirituell auch verbunden. Und das führt auch zu einer Werkserie, die Abramović später dann aufnimmt, die im Prinzip diesen Bereich der Spiritualität nochmal ausweitet. Das sind eigentlich dann solche transitorischen Objekte, wie sie sagt. Das sind eigentlich Objekte aus Kupfer, Quarz und Mineralien, die sie dann nutzt, um Energien aufzunehmen, wie sie sagt. Und da bewegt sie sich also schon in eine etwas andere Richtung, auch mit ihren Performances, weil es nicht mehr nur der Körper als Werkzeug ist wie vorher, sondern es sind mehr diese Objekte, das kann man vergleichen mit Künstlern wie Joseph Beuys oder anderen, die Performance-Kunst gemacht haben und die diese Objekte nicht mehr als kulturale Werke, sondern eher als heilende Objekte verstehen, die man eben aktivieren kann. Und das nimmt sie auf. Und sie hat dann eben mit dieser Beschäftigung mit chinesischer und tibetanischer Medizin auch eine Inspiration davon gezogen, die eben den Einfluss der Energie, der in der Erde gespeichert ist und auf menschliche Konstitutionen sich auswirkt, aufgenommen. Also da geht's auch in ihren Arbeiten um solche zyklischen Prozesse vom Wachstum, Werden, Verfall, Erneuerung, also ganz spirituell, wie Sie sagen, aber vielleicht auch in einer sehr weiblichen Konnotation, die sie da aufgreift. Und das sind dann doch andere Arbeiten als vorher, die daraus entstehen.
Ich bin ja extrem neidisch auf diejenigen Besucherinnen und Besucher gewesen, die 2010 in New York waren und im MoMA eine Performance von ihr erleben konnten. Man kann in dem fantastischen Katalog, den es zur Ausstellung gibt, nachlesen, wie die Emotionen dort waren. Und zwar ist es eine Einzelperformance, die sie durchgeführt hat, mit der sie dann ja wahnsinnig erfolgreich war. Und zwar hat sie dort Menschen gegenüber gesessen, sage ich jetzt mal ganz einfach.
Ja, diese wirklich einfache Versuchsanordnung, eine Künstlerin setzt sich in ein Museum und ihr gegenüber ist einfach nur ein Stuhl und die Besucherinnen und Besucher können sich hinsetzen und das Ganze einfach sozusagen in einen schweigenden Dialog eintreten. Also man darf sich hinsetzen, aber es ist kein Gespräch gedacht. Auch die Künstlerin sagt einfach nichts, sie sitzt einfach nur da und das Ganze findet in New York statt. Und das ist ja so eine Großstadt, pulsierend und viele waren sicherlich schon mal da, wenn man so durch die Straßen von Manhattan rund um das MoMA läuft. Die Leute hetzen aneinander vorbei und auch wenn man in der U-Bahn oder irgendwo unterwegs ist, man blickt sich nicht an oder man schaut sich am besten nicht in die Augen. Das wird schon fast als übergriffige Annäherung gesehen. Ja, man hat eigentlich eine Menschenmenge um sich, ohne dass man da jemals in Kontakt kommt. Und nun bietet sich eine Künstlerin an, sie setzt sich hin und es ist quasi wie eine Art Therapiestunde, wenn man so will. Also man hat ein Gegenüber, was einem vorbehaltlos einfach in die Augen blickt. Also man sagt ja auch, das Auge ist das Fenster zur Seele. Und die Reaktionen, die da aufgenommen wurden, die spiegeln das sehr deutlich. Dieses Performance-Kunstwerk entsteht einfach, indem beide etwas geben, die Künstlerin und der Mensch, der sich dazusetzt. Und nicht selten ist es so geendet, dass die Menschen im Anblick und in dieser Auseinandersetzung mit Marina Abramović, die sich auch verletzlich offen gibt, selber so emotional gerührt sind, dass sie weinen, dass sie starke Emotionen zeigen. Und es war so, dass sich dann auf einmal eine riesige Schlange vor dem MoMA gebildet hat, nur um die Gelegenheit zu haben, einmal der Künstlerin gegenüber zu sitzen. Also wirklich die allersimpelsten Mittel und diese Bereitschaft, die Marina Abramović da einfach einbringt, führt dazu, dass dann in einer Abfolge, also diese Ausstellung war 75 Tage lang dort aufgeführt, das heißt 716 Stunden und 30 Minuten, so ist es notiert, mit 1545 Personen. Und das ist tatsächlich nach langen Jahren wieder so ein absolutes Highlight, dass Marina Abramović tatsächlich zu einem Superstar der Kunst macht, fast einem Popstar. Und das geht natürlich um die Welt. Und diese auch in Videos und in Fotos festgehaltene Performance ist wirklich auch im Nachvollzug so eindrücklich. Das kann man wirklich kaum beschreiben. Und ich verstehe daher, wenn Sie sagen, also ich wäre sehr gerne 2010 dort gewesen und hätte das selber erlebt, denn das ist natürlich etwas, was schon etwas mit einem macht. Und viele Kunsterlebnisse, die wir so kennen im Museum, sind sicherlich beglückend oder versetzen einen in eine nachdenkliche Stimmung, aber so etwas Intensives hat man selten.
Eine Performance, die nicht nur interessant ist, sondern auch sehr drastisch, wird unter dem, ja, vielleicht Begriff oder Überbegriff Balkan-Barock von ihr inszeniert, performt und hat mit ihrer Geschichte zu tun, beziehungsweise mit ihrer Herkunft.
Ja, wir haben schon gehört, Marina Abramović ist 1976 in Belgrad geboren und bleibt also dieser Region, diesem Land Serbien auch immer verbunden und spricht selber sehr viel von ihrer Balkan-Identität. 1997 hat sie allerdings in Reaktion auf den Krieg im Balkan, wo 1991 ja der Zerfall Jugoslawiens beginnt, zum Anlass genommen, eine Performance zu machen, in der sie 4 Tage lang auf einem Berg aus 1500 blutigen Rinderknochen gesessen hat. Und die hat sie versucht, mit Wasser und Bürste von irgendwie diesen Fleischresten und dem Blut zu befreien und zu reinigen, singt dabei jugoslawische Volkslieder oder Totenlieder. Und bei dieser Performance geht es natürlich darum, eine Metapher für den Krieg zu zeigen und die im Prinzip sagt, es ist eigentlich unmöglich, die Hände von dem Blut reinzuwaschen nach dieser Schlachterei. Und das ist auch natürlich eine Reflexion nicht nur auf ihre Herkunft, sondern auch ein bisschen in Zusammenhang mit den Eltern zu sehen, von denen sie sich da auch distanzieren wollte. Das Ganze ist natürlich sehr kritisch gegenüber ihrem Herkunftsland. Und durfte dann auch nicht im damaligen jugoslawischen Pavillon auf der Biennale in Venedig gezeigt werden. Sie ist ausgewichen, man hat also die Kellerräume im italienischen Pavillon genutzt und die Arbeit hat dann 1997 den Goldenen Löwen als Auszeichnung für diese Arbeit erhalten. Und man merkt, dass diese Verbindung zwischen eben ihrer wirklich körperlich intensiven Arbeit, aber auch dem politischen durchaus gegeben ist. Und bis heute arbeitet sie in diese Richtung und hat immer wieder auch ihre Herkunft und die diese Einflüsse, die auch ihr mit quasi in die Wiege gelegt wurden, thematisiert.
Die Ausstellung bei Ihnen in der Albertina Modern geht bis zum 1. März 2026. Lieber Herr Gleis, wenn Sie so in sich reinhören, wenn die Ausstellung vorbei ist, was bleibt dann von den Performances von Marina Abramović? Kann man das reproduzieren, außer in Videos oder Fotos vielleicht?
Was wirklich interessant ist, ist ja schon, dass Marina Abramović so eine Ausnahmekünstlerin heute ist. Nicht nur, weil sie die Begründerin der modernen Performancekunst ist und mit ihren ikonischen Auftritten ja Kunstgeschichte geschrieben hat. Wir haben jetzt so viele von diesen Momenten schon gerade mal Revue passieren lassen, sondern sie versucht auch eben die Performancekunst an sich weiterzuentwickeln als anerkannte Ausdrucksform innerhalb der bildenden Künste und die auch museal zu verankern. Und dafür hat sie auch dann ein eigenes Institut gegründet, das Marina Abramović-Institut. Sie bildet Performerinnen und Performer aus, die in Griechenland die sogenannte Abramović-Methode erlernen. Das war auch für unsere Ausstellung so, dass eben alle, die bei uns hier diese Performances nachstellen, dort ausgebildet sind. Und das ist, glaube ich, etwas, wo sie großen Spaß hat. Und auch hier hat sie uns eine Lecture gegeben und ganz spontan eben junge Studierende von der Kunstakademie eingeladen hat, Teil der Performance zu werden. Und sie möchte also, glaube ich, diese Performance-Kunst auf ein anderes Level heben, das weitergeben. Sie hat ja auch in gewisser Hinsicht damit einen Punkt besetzt, als sie selber berühmte Performances, zum Beispiel eben auch die von Joseph Beuys oder auch von Wally Export, selbst reinszeniert hat. Und sie ist so voller Energie und voller Leben. Sie ist ja jetzt gerade 79 Jahre alt geworden und ist dann aber so, dass sie in ihren Drang, Neues zu schaffen, wirklich weiter ungebremst ist. Sie sagt, hat also auch filmisch gearbeitet, Opernwerke geschaffen wie Seven Deaths of Maria Callas. Und ich glaube, dass was bleibt, ist, dass man hier in Wien eine Ausstellung erleben konnte und kann. Also Sie haben gerade noch darauf hingewiesen, also noch läuft sie ja bis zum 1. März und wir sind wirklich glücklich, möglichst vielen die Gelegenheit zu geben, sich mit dieser Kunst so intensiv auseinanderzusetzen. Das Erlebnis bleibt. Und natürlich ist auch weiter geplant, mit Marina Abramović zusammenzuarbeiten. Und ich habe so den Eindruck, dass es ganz richtig ist, was sie selber über sich sagt. Also ihre Familie, da sind sehr viele Menschen über 100 Jahre alt geworden. Und sie steht also nicht am Ende ihrer Karriere, sondern maximal irgendwie auf einem Zwischenhoch. Und ich glaube, wir können noch viel von ihr erwarten. Sie ist so charismatisch, sie ist quasi auch durch diese gelebte Radikalität und Konsequenz ihres Handelns eine Künstlerin, die ein ganz junges Publikum erreicht. Also das ist ja nicht nur so, dass wir das retrospektiv betrachten und sie sagt, sie hasst das Wort Retrospektive, sie blickt nie zurück. Ich meine, das ist ein bisschen natürlich, was wir im Museum mit einem kleinen Lächeln quittieren, weil wir natürlich retrospektive Ausstellungen auch machen und sie hat ja auch sehr viel zu bieten, wie wir gehört und gesehen haben. Aber sie wird auch bewundert von vielen jungen Menschen. Wir hatten auch sehr viele Korrespondentinnen und Korrespondenten hier aus den Ländern von Südosteuropa, wo auch wirklich gefragt wurde, was sie dort noch mitgeben kann. Und ich glaube, es ist auch so diese Aufrichtigkeit und diese große Präsenz, die wir bei ihr spüren, die weiter besteht und auch andere Menschen inspiriert. Und insofern ist, glaube ich, von Marina Abramović längst nicht das letzte Wort gesprochen, sondern wir werden sehr viel weiteres über sie hören.
Dann hoffe ich mal auf die nächste Ausstellung bei Ihnen in Wien von Marina Abramović. Die Energie ist da. Vielen Dank. Vielen Dank fürs Lauschen. Bis zum nächsten Mal.